Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Er ist arrogant, er ist unnahbar, er ist hin und wieder unsouverän. Das waren alles Beschreibungen, die Deniz Aytekin vor etwa 10 Jahren abbekommen hat. Ein Drittel der Bundesliga-Profis sagt damals, Aytekin ist der schlechteste Schiedsrichter in der Bundesliga. Dieses Bild hat sich komplett gewandelt. Inzwischen gilt Aytekin als zwar durchsetzungsstark, aber trotzdem gelassen und seitdem er in einer Sportschau-Doku als DJ aufgelegt hat, sogar als cool. Vor allem aber wird er respektiert, absolut keine Selbstverständlichkeit als Schiedsrichter, egal in welcher Spielklasse. Und dann haben ihn die Bundesliga-Profis dann auch als besten Schiedsrichter der Liga ausgezeichnet. Und über seine Karriere und seinen Wandel als Schiedsrichter hat Aytekin jetzt auch ein Buch geschrieben. Es heißt passenderweise Respekt ist alles. Und ich freue mich sehr, mit ihm heute über Respekt im Fußball sprechen zu können. Hallo, Herr Aytekin.
Hallo. Vielen Dank für die netten einleitenden Worte.
Herr Aytekin, das Wort Respekt steht auf dem Buchcover. Es zieht sich durch das ganze Buch. Was ist für Sie Respekt?
Ja, für mich ist Respekt, den anderen zu sehen, den anderen auch tatsächlich wahrzunehmen, ihn in seiner Persönlichkeit auch so zu lassen, wie er ist. Und gerne über die Sache zu diskutieren, und zwar hart zu diskutieren, aber nie eben persönlich zu werden. Und das ist das, was mich sozusagen über meine ganzen Lebensstationen auch mitgeprägt hat und auch begleitet, ja.
Sie schreiben im Buch natürlich auch über diese Lebensstation. Wir fangen mal ganz vorne an. Sie sind Sohn einer Gastarbeiterfamilie. Sie sind in Deutschland geboren, mussten dann mit 6 Jahren, glaube ich, für einige Jahre in die Türkei zu ihren Großeltern, weil es in Deutschland nicht genug Platz für alle Familienmitglieder gegeben hat. Und dann wurden sie 4 Jahre später wieder nach Deutschland geholt und mussten sich da dann wieder neu einleben. Und dann haben sie in der Zeit zwischen Schule und Ausbildung im Supermarkt Boden geputzt, Teller gewaschen, Regale aufgefüllt. Wie hat diese Jugendzeit Ihr Verständnis über Respekt geprägt?
Ich bin ja in Nürnberg geboren, quasi in Originalfranke. Das R, das kann ich quasi nicht verstecken. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann in die Türkei musste, weil es eben etwas eng wurde. Und es ist immer so klassisch, dass die Familien, die damals nach Deutschland gekommen sind, ja eigentlich so schnell wie möglich dann auch wieder zurück wollten in die Heimat. Und da war es dann so, dass ich ja in die Türkei bei meinen Großeltern dann letztendlich die Schule anfangen durfte. Aber da ja sich die Lebenspläne manchmal ändern, durfte ich dann zurück wieder zu meinen Eltern nach Deutschland. Und insbesondere in der Türkei habe ich aber gesehen und erfahren, was das Thema Respekt vor allem gegenüber ja, Lehrern, älteren Menschen bedeutet. Und da war das einfach ganz extrem. Also wenn ein Lehrer was gesagt hat und man hätte sich da auch nur im Ansatz widersetzt, wurden die ja da teilweise auch körperlich. Und das war dann nicht so ganz so lustig. Aber für uns waren eben einfach ältere Personen, ältere Menschen und insbesondere Menschen, die in bestimmten Funktionen waren, immer ja, hatten einen ganz besonderen Status und die wurden auch ganz besonders respektiert. Und deswegen hat mich das quasi dort enorm geprägt. Und das, was ich dort erleben durfte und auch mitbekommen habe, das habe ich dann quasi in Deutschland mit diesen Erlebnissen, das auch für mich dann auch weiterzuleben. Wenngleich auch an der einen oder anderen Stelle ich verwundert war, insbesondere da habe ich im Buch, glaube ich, auch noch mal dazu ja was gesagt zum Thema erster Schultag hier in Deutschland. Das war dann schon sehr bewegend für mich, weil wir eben immer aufstehen mussten in der Türkei, wenn der Lehrer den Raum betreten hat. Und ich bin dann da auch am ersten Schultag in Deutschland auch aufgestanden. Und das war dann etwas schräg, aber diese Haltung, die einfach diesen Respekt vor dem Alter und auch vor Leuten, die in bestimmten Funktionen sind, das ist bei mir tief verankert.
Wenn Ihnen Respekt so wichtig ist, warum sind Sie dann ausgerechnet Schiedsrichter im Fußball geworden, eine Sportart, in der sich viele Akteure respektlos verhalten?
Also ich würde gar nicht pauschal sagen, dass jetzt alle respektlos sind. Zum einen muss man sagen, warum bin ich Schiedsrichter geworden? Weil einfach also diese große Leidenschaft zum Fußball einfach da war. Ich meine, in meiner Jugendzeit hatte ich, also wir haben nicht ganz so viele Optionen gehabt, was so Freizeitaktivitäten anbelangt. Wenn ich das heute bei meinem Sohn sehe, der weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll als erstes. Und bei uns gab es eben hauptsächlich Fußball und wir haben jede Minute genutzt, auch Fußball zu spielen. Und dann hat man eine große Verbundenheit auch dann zu diesem Sport und man liebt den Fußball. Und ich habe dann, wie ich dann wieder zurück in Deutschland war, nach diesen 4, 5 Jahren bei meinen Großeltern, war ich dann sofort im Verein. Und ja, das hat mir da im Verein auch große Freude bereitet. Und irgendwann merkt man aber, okay, irgendwie kennt man sich mit den Regeln nur so halb aus. Und dann regt man sich auch über die eine oder andere Entscheidung auf. Und gemeinsam mit einem sehr guten Freund damals haben wir dann eben beschlossen, die Regeln vernünftig zu lernen, haben uns für den Schiedsrichterkurs angemeldet. Und so hat sich diese Leidenschaft eben zum Fußball nicht verändert, aber eben hat sich in eine andere Rolle bewegt.
Trotzdem nochmal auf diesen Respektaspekt bezogen. Ja. Es ist ja trotzdem so, also ich war selber Schiedsrichter, ich habe uns Spieler, ich habe das von beiden Seiten erlebt.
Ja.
Und die Art und Weise, wie auf Spielfeldern umgegangen wird miteinander, ist ja häufig eben nicht von Respekt geprägt. Ist das vielleicht sogar etwas, was sie angezogen hat, eben weil sie so großen Wert auf Respekt legen und dann natürlich ein Fußballfeld als Schiedsrichter auch eine ganz besondere Herausforderung ist?
Also in dem Alter habe ich mir natürlich über dieses Thema im Detail gar keine Gedanken gemacht, sondern ich wollte einfach dem Fußball verbunden bleiben. Natürlich ist es so, dass der Fußball, also insbesondere ja auch in den unteren Klassen, kriegt man jetzt auch immer mehr mit, dass da einfach Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die in meiner Welt nicht tolerierbar sind. Und es gibt eben andere Sportarten, da werden die Schiedsrichter, ja, wie soll ich sagen, da wird eben das anerkannt und respektiert, also diese Aufgabe wird respektiert. Und im Fußball ist es eben leider nicht immer so. Und da muss man aus meiner Sicht eben da ansetzen und gucken, wie schafft man es, Verständnis für die Rolle, Verständnis für den Schiedsrichter zu schaffen. Weil umgekehrt wird auch von uns erwartet, dass wir Verständnis natürlich für die Spieler haben, was wir auch haben. Und ist auch ganz wichtig, dass man eine gewisse Empathie für das Spiel und für die Spieler hat, weil sonst ist so ein Spiel sehr, sehr schwer zu leiten. Ich sage immer, mit einer gelben und roten Karte alleine kann man ein Spiel nicht leiten, sondern man muss eine gewisse Empathie eben haben.
Und das mussten Sie aber auch lernen. Das beschreiben Sie ja auch im Buch, dass Sie relativ lange versucht haben, mit Karten durchzukommen und irgendwann da an ihre Grenzen gestoßen sind.
Ja, also klar, als junger Schiedsrichter ist es ja auch ein Stück weit ein Schutz. Man ist wirklich so stark mit sich selber beschäftigt in den Spielen, vor allem in der Anfangsphase, als es dann weiter nach oben ging. Ich meine, man ist in der Persönlichkeit vielleicht noch gar nicht so weit gereift und hat dann so eine Mammutaufgabe, im Lizenzfußball Spiele zu leiten. Und ja, dann ist jede Reaktion von einem Spieler, fasst man das plötzlich als Kritik an der Person auf. Und das ist natürlich auch nicht die Realität, sondern wenn ein Spieler mal sagt, ey, das war doch jetzt faul oder pfeif doch oder was pfeifst du da? Da dann natürlich angemessen zu reagieren, ist auch letztendlich eine Aufgabe, die man mit der Zeit dann lernt. Und vor allem, und das ist eben das, was ich eben immer wieder sage, man kann einfach diese 22 unterschiedlichen Charaktere nicht standardmäßig immer gleich behandeln in der Art der Kommunikation. Und das musste ich eben lernen und habe da viel Lehrgeld bezahlt und es war ein steiniger Weg.
Wie haben Sie das gelernt?
Ja, letztendlich ist es so, man reflektiert sich ja dann, habe viele Spiele gepfiffen und ich habe mir dann immer die Frage gestellt und ich habe mir dann auch andere Schiedsrichterkollegen angeguckt. Ganz besonders damals ist mir halt aufgefallen, zum Beispiel ein Florian Mayer, das ist ja ein höchst angenehmer und sympathischer Mensch. Der ist heute ja auch in der Schiedsrichterkommission und gibt sein Wissen letztendlich weiter. Und wenn man einen Florian Mayer, ich durfte ihn auch bei internationalen Einsätzen begleiten, und wenn Sie den erlebt haben, der war immer freundlich, auch auf dem Platz freundlich und hat quasi immer versucht, durch seine sehr angenehme Art die Spieler letztendlich in gewissen Bahnen zu halten oder in gewissen, ja, das Spiel so zu lenken, dass es eben entspannt lief. Und natürlich gelingt es auch nicht immer, aber ich habe dann gemerkt, okay, das ist ganz anders. Also er war auch fokussiert, er war auch letztendlich natürlich mit dieser Aufgabe beschäftigt, aber er war in den entscheidenden Momenten, wenn Spieler vielleicht mal etwas lauter wurden, war er trotzdem bei sich und hat mit einer ganz anderen Art auf die Spieler reagiert. Und das hat mir schon imponiert. Und ich hatte dann auch das Glück, einen Schiedsrichterkollegen, den Bülent Yıldırım aus der Türkei, kennenlernen zu dürfen, der wirklich in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld Spiele geleitet hat. Der hat mittlerweile aufgehört. weil er eben die Altersgrenze auch erreicht hat in der Türkei. Und der hat Spiele geleitet in der Türkei mit sehr, sehr viel Emotion. Und der hat dann auch einige Spiele von mir gesehen und hat gesagt, Junge, da gibt es Situationen, du reagierst da total über. Das braucht es einfach nicht. Und wir haben das dann halt einfach angeguckt und wirklich ganz detailliert angeschaut und haben gesagt, okay, wie wirkt man eigentlich, wie wirke ich, wenn ich dann mit meinen 1,97 vor einem Spieler stehe und wie kann man sich zurücknehmen, wie kann man einfach menschlicher und natürlicher wirken. Und das waren halt alles Sachen, das war ein Prozess, der über Jahre ging, aber das war eben immer das Entscheidende, dass ich bei mir selbst blieb. Also ich habe mich da nicht verstellen müssen oder ich habe mich dabei nicht unwohl gefühlt, weil ich als Mensch an sich auch ganz normal, wenn ich interagiere, dann bin ich eigentlich auch so. Nur am Platz, am Anfang, war ich eben anders. Und das lag eben tatsächlich daran, diese innere Unsicherheit und die noch nicht gereifte Persönlichkeit. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man auch den Schiedsrichtern, auch jungen Schiedsrichtern, die Chance gibt, dass die Persönlichkeit reifen kann und darf. Und die Zeit wird vielen eben nicht gegeben. Und da führt es dann halt leider an der einen oder anderen Stelle eben zur Diskussion.
Dazu werden wir auch noch im Laufe des Gesprächs kommen. Ich möchte einmal noch mal auf eine Situation jetzt vor wenigen Wochen zurückblicken, als Sie den Dortmunder Moderhut mit Gelb-Rot vom Platz gestellt haben, weil er nach einer Entscheidung von Ihnen abgewunken hatte, weil er nicht zufrieden war damit und er hatte eben schon Gelb und dann ist er duschen gegangen. Mit ein paar Wochen Abstand, würden Sie die Entscheidung heute wieder so treffen?
Also in der Sache ist es so, dieses Abwinken, das mag ich tatsächlich nicht. Das hat ja auch sein Trainer gesagt, dass er, wenn er im Training sich so verhalten würde, fände das auch nicht so lustig. Also in der Sache ist es tatsächlich so, dass ich das generell einfach nicht schön finde. Was ich an der Situation jetzt ganz konkret nicht angemessen fand, war, ich war total emotionalisiert. Und da sieht man halt, dass wir halt auch Menschen sind und dass wir in manchen Situationen auch unsere Emotionen dann nicht ganz so im Griff haben. Und das ist eigentlich das, was mich an der Sache rückblickend so stört, dass ich da halt einfach mich so emotionalisieren lassen habe. Das war aber, wie soll ich sagen, nicht der Moderhut alleine, sondern das hatte ich ja dann auch in dem Interview gesagt, dass es einfach davor schon auch Aktionen gab, die mich da zu diesem Entschluss oder zu dieser Entscheidung dann auch bewegt haben. Ich meine, mit zeitlichem Abstand, ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich, wie soll ich sagen, wenn ich etwas mehr innere Gelassenheit gehabt hätte in dem Moment, hätte ich den Moderhut da mit Sicherheit nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Allerdings muss ich ganz klar sagen, trotzdem ist für mich dieses Abwinken, ich möchte es halt einfach nicht und es passt auch nicht ins Bild und es ist auch nicht schön für den Fußball. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das da mitgenommen hat aus der Situation, auch wenn das jetzt etwas medial unruhig war. Aber ich glaube, mit zeitlichem Abstand würde ich da wahrscheinlich auch anders reagieren.
Und trotzdem diese Abwinkerei, auch dieses sehr schnelle Beschweren oder sogar das Reklamieren, wenn das Tor gefallen ist, das sieht man ja gerade in der Bundesliga sehr häufig. Würden Sie sich wünschen, dass vielleicht auch Ihre Schiedsrichterkollegen auch häufiger einfach mal tatsächlich eben die gelbe Karte oder dann eben auch vielleicht die gelb-rote Karte einsetzen würden, damit das so ein bisschen ausgeschlichen wird?
Wir sind ja zu diesen Themen sensibilisiert worden. Es ist ja so, dass wir da mit Sinn und Verstand da auch durchgreifen und dass wir Unsportlichkeiten auch ahnden. Es ist nur so, wenn das Spiel groß ist, wenn es eine gelb-rote Karte vor allem ist, dann wird es auf die Bühne gehoben. Ich habe ja dann ein oder zwei Wochen später in Frankfurt hatte ich auch eine Situation, da hat halt ein Spieler den Ball dann weggekickt und ja, dann gab es dann eben auch wegen dieser Unsportlichkeit gelb. Also es ist halt, wie soll ich sagen, es passiert ja regelmäßig, dass das konsequent geahndet wird, nur je größer das Spiel und je größer die Bühne und wenn es dann auch noch gelb-rote Karte ist, dann fällt es halt besonders auf. Also ich finde schon, dass wir da als Schiedsrichter-Team, was Unsportlichkeiten anbelangt, ganz klar vorgehen. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung, Sie müssen sich vorstellen, für den einen ist das vielleicht nicht ganz so schlimm in dem Moment und für den anderen ist es eben schlimmer. Und diese subjektive Wahrnehmung muss man uns halt auch lassen. Und deswegen ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass wir da als Schiedsrichterteam ähnlich und gleich agieren.
Sie haben die Bühne angesprochen. Gibt es mehr Skrupel bei Ihnen, bei einem Bayern-Spieler eine gelb-rote Karte in so einer Situation zu zeigen, als vielleicht bei einem beliebigen Zweitligaspiel, ohne die zweite Liga abwerten zu wollen? Aber die Reaktion von den Vereinsverantwortlichen wäre wahrscheinlich auf jeden Fall medial unterschiedlich.
Das sehen Sie ja daran, dass ich letztendlich auch bei solchen größeren Spielen nicht vor so einer Entscheidung quasi zurückschrecke. Ich hatte dann, also ich glaube, das war 4 Wochen vor dieser Partie, auch in der zweiten Liga in Dresden gegen Paderborn, wegen Abwinken eine gelbe Karte. Es war halt nur eine gelbe Karte. Der Spieler war eben vorher nicht verwarnt, hat nach einem ganz klaren Foul dann halt abgewunken und dann habe ich das auch geahndet. Ich will das ja also gar nicht. Ich gehe nicht auf den Platz, um Leute zu verwarnen oder um Leute rauszuschmeißen. Ich will ja eigentlich nur meine Ruhe haben und mit denen ganz normal interagieren, weil mir das große Freude macht, mit den Spielern zu sprechen, zu interagieren, das Spiel eben am besten ohne gelbe und rote Karten zu leiten und das Bild des Fußballs halt einfach positiv zu beeinflussen. Das ist das Ziel, warum ich da draußen stehe und warum ich da total Spaß daran habe. Nur wenn ich eben den Eindruck bekomme, dass da einer sich gar nicht interessiert, wenn ich mit dem versuche zu kommunizieren oder wenn der quasi mir seine Unmut durch Gestik und Mimik so deutlich klar macht, dann empfinde ich das eben nicht mehr lustig und gegen dieses Verhalten gehe ich dann eben vor. Und wenn ich auf dem Platz stehe, dann ist mir egal, welcher Spieler das ist und welchen Dress der trägt, ob das rot, gelb, blau, schwarz, ist mir eigentlich komplett egal, weil ich am Ende des Tages ja das bewerte, welches Gefühl da in mir ausgelöst wird durch bestimmte Verhaltensweisen. Und das ist das Einzige und alleine, was da zählt. Und natürlich muss das immer im Rahmen der Regeln sein, was wir da auf dem Platz tun.
Apropos Regeln, der ehemalige Schiedsrichter Helmut Krug hat vorgeschlagen, dass man in solchen Fällen wie mit Moderhut auch Zeitstrafen einsetzen könnte. Also ja. Weg von der Kartenidee. Was halten Sie davon?
Ja gut, ich komme ja noch aus der Zeit, wo wir in der Jugend zumindest, also in den Jugendspielen hatten wir noch Zeitstrafen und das war schon irgendwie schön. Ne? Also da hat sich dann der Spieler quasi 5 Minuten draußen beruhigt und dann kam er wieder rein. Und letztendlich jetzt nicht mein Themengebiet sozusagen, jetzt dort die Regeln anzupassen oder Regeländerungen vorzuschlagen. Ich setze sie am Ende des Tages nur um. Die Zeitstrafe wäre letztendlich noch eine weitere Möglichkeit, da sozusagen zu agieren. Aber ich glaube, da wird ja in den entsprechenden Gremien das mit Sicherheit diskutiert und angeguckt. Aber ob das kommt oder nicht kommt, also ich habe davon zumindest nichts gehört, dass da was in Aussicht ist. Letztendlich ist es so, klar, wenn man mal 5 Minuten draußen ist und sich quasi abkühlen kann, dann hilft das mit Sicherheit. Zumindest war das in den Jugendspielen damals so.
Warum schafft es, um den Blick ein bisschen zu weiten, Rugby, dass die Spieler dort ohne Murren die Entscheidungen von Schiedsrichtern hinnehmen, aber im Fußball passiert das nicht?
Es ist tatsächlich so, diese Frage stelle ich mir ja auch. Ich war vor einiger Zeit auch bei einem Handballspiel. Wenn da gepfiffen wird, dann legen die Spieler den Ball da auf den Boden und gehen einfach. Und das war schon beeindruckend für mich, dachte ich mir, Wahnsinn. Also es gibt ganz selten auch Reklamationen und Rugby, was Sie auch ansprechen. Das ist tatsächlich beeindruckend in so einem Sport, dass quasi der Schiedsrichter in seiner Funktion so akzeptiert und respektiert wird. Das ist einfach höchst erfreulich. Und ich glaube, am Ende ist es so, dieses Verständnis und die Rolle ist das eine oder auch wie die Entscheidungen letztendlich dann auch entstehen oder wie so eine Entscheidung zustande kommt. Je transparenter wir werden, je besser eine Entscheidung erklärt wird, desto mehr Verständnis erntet man ja. Das ist ja auch eines der Lehren, die ich sozusagen über die Jahre gewonnen habe, dass wenn Sie Ihre Entscheidungen nicht erklären, dann führt es ja auch zu Diskussionen. Und wenn ein Spieler versteht, warum ich was gemacht habe,
ja. Sie machen es ja häufig dann entweder mit den Spielern natürlich selbst, aber natürlich auch in Fernsehinterviews danach. Im Rugby ist es ja zum Beispiel so, dass die Schiedsrichter auch bei den Topspielen auch das wirklich dann erklären genau. Für das ganze Publikum dann auch. Wünschen Sie sich sowas auch für den Fußball?
Also ich glaube, die Diskussionen sind da im Gange. Ich bin jetzt da nicht komplett involviert in das Thema, aber ich glaube, dass zum Beispiel in Australien, da wird diese komplette Kommunikation, die komplette Kommunikation von den Schiedsrichtern teilweise ja mit transportiert. Also ich persönlich, da kann ich aber nur für mich sprechen, wenn man jetzt mir sagen würde, du pass mal auf, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wäre es für dich okay, wenn du das dann quasi im Stadion kommunizierst? Ich hätte damit kein Problem. Jetzt bin ich aber schon ein paar Jahre dabei und habe eine gewisse Ruhe und eine gewisse Entspanntheit, zumindest in der Regel. Und wenn ich was entscheiden würde und man würde mich jetzt da bitten, dass ich das auch noch erkläre, dann könnte ich mir das vorstellen, dass ich da kurz und knapp das auch im Stadion dann auch erläutere. Ob das natürlich jetzt jeder Schiedsrichter so gern machen würde, weiß ich nicht. Das ist ja, wie gesagt, sehr individuell. Für mich persönlich wäre das aber kein Problem. Und insgesamt aber übergeordnet kann ich nur sagen, je mehr Transparenz und je mehr man auch seine Entscheidungen erklärt, desto weniger Theater hat man, desto weniger Diskussionen hat man. Und das heißt ja nicht, dass dann alle da abgeholt werden, aber zumindest die, die ernsthaft Interesse haben, das zu verstehen, die würden dann zumindest zufriedengestellt werden und dadurch auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit da, bekommen, warum wir wie entschieden haben.
Ich würde jetzt an der Stelle einmal weg nochmal von der Bundesliga kommen und in die Amateurklassen gucken. In der Saison 2019-20 hat es rund 3000 Spiele gegeben, in denen Gewalt und Diskriminierung im Spielbericht vermerkt wurde von den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Der DFB verweist da immer darauf, dass es weniger als 1% der gesamten Spiele sind, aber diese absolute Zahl ist natürlich trotzdem sehr hoch. Haben Sie da eine Erklärung für?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Thema, also Übergriffe insgesamt jetzt auf Schiedsrichter, ob das jetzt nur ein Fußballthema ist oder ob es insgesamt auch ein gesellschaftliches Thema ist. Weil wenn Sie sehen, wie man halt unter der Gürtellinie mit Politikern umgeht, mit Sanitätern, mit Lehrern, es ist für mich also schwer zu akzeptieren, dass man eben diese sachliche Ebene komplett verlässt und dann also persönlich wird, aber auch dann noch quasi jemanden körperlich zu attackieren, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Deswegen ist natürlich jede Attacke auf Menschen oder auch auf den Schiedsrichter einfach zu viel. Ja? Jede Aktion gegen eine Person, die eine Funktion ausübt, teilweise eigentlich im Amateurbereich ja ehrenamtlich schon, würde ich sagen, und versucht eigentlich da einen Beitrag zu leisten, dass das Spiel ordnungsgemäß über die Bühne geht, da ist jede Aktion oder jeder einzelne Fall ist zu viel. Und woran das liegt, ich weiß nicht, ob die Menschen, die sowas machen, ihre eigenen Emotionen gar nicht mehr unter Kontrolle haben, ihren Frust loswerden oder was auch immer. Aber ich kann Ihnen auch nicht erklären, was da in einem Menschen vorgeht, der sowas macht, weil ich selber, jetzt bin ich 43 und ich hoffe, dass ich das nicht erleben werde, dass ich meine innere Balance so verliere, dass ich einen Menschen körperlich attackiere. Das habe ich so noch nie erlebt. Und deswegen ist es für mich ganz schwer zu beantworten, was einen Menschen dazu treibt, einen anderen Menschen zu schlagen, zu attackieren, anzuspucken oder sonst was. Und ja, das ist tatsächlich für mich unerklärlich.
Sie selbst haben das ja sozusagen als Schiedsrichter erlebt, dass Sie nach einem Amateurspiel angegriffen worden sind, eben noch ja, als Sie relativ jung waren und da eben noch auf Amateurebene gepfiffen haben. Da kam ein Spieler auf Sie zu und nach dem Spiel auf dem Parkplatz und hat Sie getreten. Begegnen Sie Menschen rund um den Fußballplatz anders, seitdem Sie das erlebt haben?
Nee, weil ich vermute nicht hinter jedem Busch irgendeinen Verbrecher, sondern ich bin, weil das ist mir viel zu anstrengend, wenn ich jeden Menschen immer erstmal skeptisch gegenübertreten würde, sondern ich versuche grundauf immer an das Gute zu glauben. Man wird dann hin und wieder mal enttäuscht, aber umgekehrt wäre es mir viel zu anstrengend, wenn ich jedes Mal eben die Leute skeptisch da betrachten würde. Es ist nur so, klar, wenn dann Emotionen hochkochen, dann ist man natürlich sensibilisiert. Und vor allem als junger Schiedsrichter ist es ja teilweise in den unteren Ligen oder in den Amateurklassen, da ist ja auch der Schutz nicht wirklich gegeben. Und da ist es dann natürlich besonders schwer. Und nach dem Vorfall damals war es ja für mich auch so, dass ich die ersten Spiele, wenn es dann unruhig wurde im Platz, da ist man schon erstmal etwas sensibilisiert und hofft, dass da jetzt das nicht wieder vorkommt. Und deswegen kann ich, wenn ich diese Fälle lese, dass da Übergriffe und auf Schiedsrichter stattgefunden haben und wenn man dann auch teilweise von den Kollegen dann liest, wenn sie dann wieder anfangen, wie die sich fühlen, dann ist es wirklich eine wahnsinnige Leistung, trotzdem weiterzumachen und trotzdem dieser Leidenschaft nachzugehen und als Schiedsrichter aktiv zu bleiben. Und davor habe ich echt größten Respekt, dass die dann trotzdem sagen, ich lasse mir mein Hobby nicht kaputt machen von einem Einzelnen. Und das ist das, was ich wirklich bewundere.
Gibt es etwas, was der DFB in solchen Situationen tun kann oder auch die Landesverbände, um solchen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die so etwas erlebt haben, zu helfen?
Ich glaube, pauschal was man da jetzt pauschal machen kann, da hätte ich jetzt auch kein Patentrezept. Aber ich glaube, das ist ja auch das Nächste. Jeder geht ja unterschiedlich mit so einem Vorfall um. Es gibt halt welche, die hören auf, andere machen weiter, sagen jetzt erst recht, ich lasse mir mein Hobby nicht kaputt machen. Und das sind eben tatsächlich einzelne Fälle, die man sich dann genau angucken muss. Und also mich schreiben mir über Instagram häufig Schiedsrichter an, die einfach auch negative Erlebnisse haben. Ich antworte denen dann auch und teile meine Erlebnisse mit denen. Ich versuche natürlich auch dann mein Wissen weiterzugeben, wie man vielleicht deeskalierend in manchen Situationen quasi auftreten kann, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Das sind halt alles so Sachen, die vielleicht ein Stück weit da helfen können. Und eben Wissen weiterzugeben von Erfahrenen, das ist sicherlich eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, als ich junger Schiedsrichter war, mein damaliger Obmann, der Manfred Dölfel, der war bei jedem Spiel mit dabei. Also das heißt, einen, ja,
so. Sie war nie alleine.
Vor allem in der Anfangsphase war ich nie alleine als Schiedsrichter unterwegs. Also in die ersten zwei Jahre kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich quasi auf dem Spielfeld komplett alleine war, sondern es war immer einer dabei, ein älterer Kollege. Wenn ich daran denke, die sehe ich ja heute noch, ein Rainer Gollombeck, 73 Jahre, der ist ein Schiri-Kollege, der hat mich da auch bei zig Spielen begleitet. Und heute noch sagt er, hey, du zeigst nur die gelbe Karte oder da schaust du wieder böse. Und ich finde es höchst angenehm, wenn solche Leute, die in der Basis sind, mir auch Feedback geben und die, wo ich weiß, die haben mir damals geholfen, die standen damals draußen. Und das ist aber auch eben ein Ressourcenthema. Sie können natürlich nicht jedem jungen Schiedsrichter immer einen zur Seite stellen, weil es gibt immer weniger, die das machen wollen. Und ich weiß nicht, ob man da irgendeinen Weg findet, dass man eben Freiwillige findet, die so eine Begleitung machen. Aber ja, alles, was letztendlich dazu beiträgt, dass solche Übergriffe nicht mehr stattfinden, da würde ich sehr gerne unterstützen.
Ich würde zum Abschluss dieses Sportgesprächs auch noch mal ein bisschen dezidierter über den Deutschen Fußballbund sprechen. Ein Verband, dem Sie viel zu verdanken haben, der Sie auch ansetzt und trainiert. Aber wenn ich mir den Führungsstreit in den vergangenen Monaten, ja fast schon Jahren, angucke, dann komme ich auch zu dem Schluss, auch im DFB fehlt es an Respekt. Wenn wir den ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller sehen, der seinen Vize Rainer Koch einen Freisler nennt und als ihre Schiedsrichterkollegin Bibiana Steinhaus sich für die Fraueninitiative Fußball kann mehr eingesetzt hat, soll sie von Koch bedrängt worden sein, sich nicht daran zu beteiligen. Der Fall liegt jetzt bei der DFB-Ethikkommission, die seit dem Sommer aber mit eher kochfreundlichen Personen besetzt ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es im DFB in diesen Führungspositionen auch offenbar an zwischenmenschlichem Respekt mangelt?
Also Herr Rieger, das ist ein Thema, wo ich wirklich ganz schwer darauf antworten kann. Deswegen, nicht weil ich mich da irgendwie nicht äußern würde, sonst was, sondern ich tatsächlich mich mit solchen Themen, ich bin aktiver Schiedsrichter, aktiver Sportler, ich sehe mich als Sportler und als Athlet und ich befasse mich eigentlich nur mit Themen, die mich persönlich betreffen. Und mich betrifft eigentlich nur eins, dass ich quasi versuche, eine optimale Leistung auf den Platz zu bringen. Und was da sportpolitisch passiert oder nicht passiert, das ist quasi, wie soll ich sagen, so ähnlich wie bei den Regeländerungen. Es wird ja auch immer jedes Jahr diskutiert, welche neue Regeländerungen gibt es und was halte ich davon oder was halte ich nicht davon. Das liegt nicht in meinem Einflussbereich und deswegen versuche ich mich mit solchen Themen gar nicht auseinanderzusetzen, sondern fokussiere mich nur auf meine Aufgabe auf dem Platz. Und dort versuche ich vor allem eben diesen Respektgedanken weiterzutragen, also nicht nur im Profifußball, sondern eben auch als ein Stück weit Vorbild für die Amateurklassen. Und nur damit beschäftige ich mich, weil das kann aber ich beeinflussen, alles andere nicht.
Ihr Kollege Manuel Gräfe hat das ja durchaus anders gehalten in der Vergangenheit. Der hat sich ja auch hin und wieder öffentlich kritisch gegenüber dem DFB geäußert. Ja. Und dann hat er jetzt sein letztes Spiel gepfiffen und er sagt, niemand vom DFB sei vor Ort gewesen. Er hatte auch keine SMS geschickt. Also muss man als Kritiker im DFB dann auch Angst haben, solche Reaktionen zu bekommen?
Nee, also das hat ja mit Kritik nichts zu tun, jetzt, was das Thema anbelangt. Also ich kann nur sagen, jeder hat ja eine unterschiedliche Art, mit Situationen umzugehen, aber auch eine unterschiedliche Art, Sachen wahrzunehmen. Wenn der Manuel das so sieht, dann respektiere ich das, dann ist es in Ordnung. Wenn er solche Erfahrungen gemacht hat, dann muss man das auch letztendlich so akzeptieren. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn er sowas äußert, weil das sind dann seine Erlebnisse. Aber ich habe halt eben andere Erlebnisse. Ich wurde beim DFB weder gemobbt, noch wurde ich sonst was. Ich wurde unterstützt. Ich habe letztendlich habe ich also nicht nur dem DFB, sondern auch dem Land extrem viel zu verdanken, weil ich eben als Gastarbeitersohn hier so viel erreicht habe und erreichen durfte. Und das ist mir bewusst. Und dafür bin ich halt ganz einfach dankbar und beschäftige mich aber tatsächlich nicht jetzt mit was, weil ich das gar nicht bewerten kann. Ich weiß ja gar nicht, ob das alles so ist, wie es ist. Ich lese ja auch nur am Ende des Tages aus den Medien. Ne?
Dann lassen Sie uns über ein Thema sprechen, was Manuel Graefe jetzt auf die Tagesordnung geholt hat, was aber Sie ja dann auch direkt betreffen wird unter Umständen in ein paar Jahren, nämlich die Altersgrenze. Ja. Mit 47 muss man aufhören. Ja. Manuel Graefe hat den DFB deswegen jetzt wegen Altersdiskriminierung verklagt. Sie sind jetzt 43 Jahre alt, also ganz langsam nähern sich dieser Grenze auch. Was halten Sie von dieser Altersgrenze?
Also ich muss Ihnen sagen, als ich angefangen habe, also als ich in die Bundesliga kam, das ist jetzt knapp
2008
war das, ne? Jahre. Ja, 2008, genau. Da denkt man sich, okay, international kannst du bis 45 und national 47. Also international ist ja die Richtlinie sozusagen 45. Und das war für mich so weit weg, da habe ich mich mit sowas ja gar nicht beschäftigt. Und jetzt, klar, jetzt bin ich 43. Die Frage wird mir natürlich auch jetzt insbesondere in den letzten Monaten auch häufig gestellt. Ich erinnere mich natürlich damals, warum bin ich in die Bundesliga gekommen? Ich bin deswegen in die Bundesliga gekommen, weil ein älterer Kollege Platz gemacht hat, der rausgegangen ist. Da habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, diese etwas größere Verletzung mit der Achillessehnen-OP. Letztes Jahr war ich ja knapp 8 Monate draußen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man dann nach so einer OP wieder zurückkommt, wieder schmerzfrei auf dem Platz stehen darf, dann ist quasi jedes Spiel für mich wirklich eine Freude. Ich mache mir aktuell wirklich gar keine Gedanken, ob ich mit 47 noch Schiedsrichter bin, weil das liegt tatsächlich daran, dass ich, sollte ich die Freude verlieren an dieser Tätigkeit oder sollte irgendwas passieren, wo ich sage, nee, das ist es nicht mehr, dann höre ich vielleicht auch mit 44 auf oder mit 45 oder was auch immer. Aber quasi
dieses Thema zu sagen, das wäre dann Ihre Entscheidung. Und mit 47, wenn Sie da weiter die Freude spüren und dann sagt aber der DFB, Sie dürfen nicht, dann ist das ja nicht mehr Ihre Entscheidung.
Genau, dann ist es nicht mehr meine Entscheidung. Aber dann ist es so, dass ich damit überhaupt kein Problem habe, weil ich sage, ich bin damals aufgestiegen, weil ein älterer Kollege raus ist. Und ich respektiere diese Vorgabe. Ob das mit den aktuellen Gesetzessituationen sich vereinen lässt, weiß ich nicht. Auch damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber mir ist halt einfach nur wichtig zu sagen, ich bin ja quasi in diese, also das sind ja keine unbekannten Parameter für mich. Also ich kenne das ja seit Jahren. Und man kann sich damit auch, also man kann sich ja darauf vorbereiten. Und deswegen ist es für mich Stand heute so, dass ich sage, wenn es dann soweit ist und ich hoffe, dass ich körperlich bis 47, dass ich mich so gut fühle und so viel Freude habe, dass ich da durchkomme und dass ich sage, Mensch, ich habe auch Spaß dran und vor allem ist ja das Entscheidende, ist ja, ich muss ja die Leistung bringen. Wenn ich die Leistung nicht bringe, dann habe ich auch mit 47 da nichts mehr zu suchen. Aber wenn das alles passen sollte und es ist 47 und diese Regelung ist quasi aktiv, dann respektiere ich das, weil ich damals davon profitiert habe. Und ich möchte jungen Schiedsrichtern quasi nicht irgendwie einen Platz wegnehmen oder diese Chance verbauen, die ich damals bekommen habe.
Aber könnte diese Altersregel nicht auch einen umgekehrten Druck ausüben, dass nämlich wer mit Mitte 20 nicht schon Regionalliga oder Dritte Liga pfeift, sehr schwer dann in die Bundesliga durchkommt? Und sorgt das dann vielleicht dafür, dass gute Kandidatinnen oder Kandidaten gezwungen sind, sich dann auch in diesem Alter zwischen Job und Schiedsrichterei zu entscheiden und dann fällt die Entscheidung eben häufig pro Job aus, weil das die sichere Variante ist und man eben nicht noch ein bisschen Zeit bekommt, um vielleicht auch seine Persönlichkeit auf dem Platz zu entwickeln.
Ja, das ist sicherlich eine Diskussion oder ist ein Argument, was man thematisieren muss und angucken muss, ob das dann so ist. Ja, es gibt ja auch andere Berufsgruppen, die ja nur bis zu einem bestimmten Alter aktiv sein dürfen. Aber letztendlich, also keiner zwingt ja einen, das in irgendeiner Form zu machen. Mich hat auch keiner gezwungen, in jungen Jahren Schiedsrichter zu sein, Unternehmen zu gründen, dann Familie und alles versuchen unter einen Hut zu bringen. Das ist eine Herausforderung, die kaum bewältigbar ist, insbesondere nicht mehr jetzt. Das ist einfach Wahnsinn, was da an zusätzlichen Aufwand da auf uns letztendlich auf uns lastet und auch was da für ein Druck auf uns lastet insgesamt. Deswegen muss man das wirklich sehr individuell für sich ausmachen. Und am Ende des Tages ist es, wie gesagt, eine freiwillige Entscheidung, ob und welchen Weg man gehen will. Und solange diese Kennzahlen, diese Parameter bekannt sind, solange das transparent ist, hat jeder die Chance, sich darauf einzustellen und entsprechend zu reagieren. Und das ist das, was ich für mich entschieden habe, zu sagen, okay, wenn das so bleibt, dann ist es so. Wenn es aufgehoben wird, muss ich Ihnen auch Stand jetzt heute sagen, ich weiß nicht, ob ich nach 47 noch Schiedsrichter sein will und kann. Und das ist eben so eine Diskussion, die so theoretisch ist für mich auch. Also ich meine, Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, Sie sind schon 43, das ist doch in ein paar Jahren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber wenn Sie 8 bis 9 Monate komplett draußen waren, dann haben Sie eine ganz andere Wahrnehmung. Aber ich habe eine ganz andere Wahrnehmung mittlerweile. Ich war gestern, wie gesagt, in Malta und bei diesem WM-Quali-Spiel. Und das ist für mich, das war wieder eine Freude, wenn man solche Spiele leiten darf, da denkt man sich, also das bereitet mir so viel Freude, dass ich mir da gar keine Gedanken mache, was jetzt in 3, 4 Jahren ist. Und das ist noch zu weit weg. Und deswegen werde ich sehen, was da am Ende des Tages kommt. Und dann werde ich dann letztendlich meine Entscheidung treffen, in welche Richtung ich dann gehe.
Sagt Denis Aytekin, Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga. Sein Buch Respekt ist alles erscheint am Dienstag im Riva Verlag. Vielen Dank an Sie. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.